Oh, hallo.
Hallo.
Da seid ihr ja schon.
Hi, Papa. Was hast du nur mit dem Boden gemacht?
Den habe ich neu gemacht.
Wieso?
Das kannst du mal deine Schwester fragen.
Ich? Was habe ich denn mit dem Boden zu tun?
Ja, deine Party war vielleicht ein bisschen wild, hä?
Meine Party? Also, meine Party hat den Boden nicht so gemacht.
Doch, der war kaputt.
Also gestern Abend, als meine Party aufgehört hat, war der Boden noch nicht kaputt.
Vielleicht hat man es nicht gesehen oder den ganzen Dreck. Ich habe den mal ordentlich sauber gemacht und da kam es zu Tage.
Etwa mit dem Reinigungsmittel?
Ja, das ging ganz gut.
Na gut, ich meine, wenn du das Reinigungsmittel nimmst, dann ist das kein Wunder, dass der Boden kaputt ist danach. Das darf man überhaupt nicht auf Lack benutzen. Da geht der von kaputt.
Naja, ja. Ist ja alles wieder in Ordnung jetzt.
Ich hab's gleich gesagt, Mama hätte die Party nicht erlaubt.
Ja. Ihr habt ja gar nicht aufgegessen.
Ja, guck dir das mal an. Das sind 2 Kilo Sojasprossen. Man kann doch nicht 2 Kilo Sojasprossen in der Schule essen. Was sollen denn meine Klassenkameraden denken? Also echt.
Aber die sind gesund.
Ja, es war ein bisschen viel Gemüse, Papa, wirklich.
Hallo? Oh, hallo Schatz. Ja, wie geht's?
Ist das Mama? Mach mal laut.
Ja, wie geht's?
Ja, mir geht's gut hier. Das ist total schön und die Leute sind ganz arg nett. Ja, mir gefällt's hier richtig gut.
Schön. Gefällt's dir in der Kur, ja?
Ist bei euch alles in Ordnung?
Oh ja, wir kommen prima zurecht.
Hast du denn auch meine Blumen gegossen?
Alle gegossen. Es grünt und blüht wie im Dschungel.
Und die lila Orchidee im Wohnzimmer auf der kleinen Fensterbank, hast du auch an die gedacht?
Die braune in dem weißen Topf.
Was? Braun? Oh,
die hätte ich wohl auch gießen müssen. Ich dachte, die sei nicht echt.
Naja, ist nicht so schlimm.
Ja.
Oh nein. Papa, was hast du denn hier gemacht? Mein T-Shirt, du hast mein T-Shirt verfärbt. Mein Lieblings-T-Shirt.
Wolfgang, ja. Was ist denn mit Sophie da los? Warum...
Papa hat mein T-Shirt falsch verfärbt, mein Lieblings-T-Shirt. Das ist so gemein.
Aber Wolfgang, ich hatte dir doch alles genau aufgeschrieben. Wie konnte das denn passieren?
Ja, ich muss da wohl was durcheinander gebracht haben. Mein T-Shirt ist auch ein bisschen klein geworden.
Oh nein.
Aber ich denke, wenn du wieder da bist, passt es wieder.
Wie soll ich denn das jetzt...
Nein, das mit dem Essen, das ist auch so eine Sache. Also, gestern, ja, da war das Telefon kaputt, da konnten wir keinen Pizzaservice bestellen. Und vorgestern, da gab es nur Reis mit Ketchup, weil das Gemüse angebrannt ist.
Ach, Wolfgang, wirklich.
Aber heute kann nichts schief gehen, da gibt es Kartoffeln mit Quark.
Ja, hoffen wir es.
Ja. Ach Mann, du hast mir zwar alles aufgeschrieben, ich bemühe mich und ich krieg's aber einfach nicht so hin, wie du das immer gemacht hast. Irgendwie, dauernd geht irgendwas schief. Ich mach's und dann, ach, das ist alles.
Ach, Wolfgang, warum hast du denn nicht einfach an...
Ja, warum hast du denn nicht einfach angerufen? Aber man hat auch als Mann manchmal ein bisschen Stolz. Und ich musste ja schon ein bisschen lachen. Also ich habe das Theaterstück, das übrigens großartig war, vielen Dank, ja schon vor ein paar Tagen bekommen. Und ich musste deshalb lachen, weil meine Frau gerade in Hamburg ist. Und ich mit meinen beiden Kindern allein zu Hause bin und ich dachte so, ich muss gucken, was ich anziehe, das ist ja schon wichtig jetzt. Aber der Boden ist auch noch in Ordnung, ein bisschen verdreckt, aber ich habe noch nicht geputzt, deshalb ist noch nichts Schlimmeres passiert. Ja, da hat der gute Mann versucht, alles genau so zu machen, wie seine Frau es aufgeschrieben hat. Und es hat trotzdem nicht geklappt. Er hat versucht, sozusagen sie zu imitieren, hat versucht, sie zu sein, sich genau dran zu halten, jetzt, wo sie nicht mehr da ist. Aber es hat nicht geklappt. Aufbruch zur Nachfolge. Wenn wir darüber reden, was es heißt, Jesus nachzufolgen, dann geht es eigentlich in dieselbe Richtung. Es geht nicht darum, alles genau so zu machen wie Jesus. Weil das schaffen wir nicht. Und ich glaube, da gibt es nicht nur einen kaputten Boden, sondern da geht vielleicht sogar noch mehr kaputt. Wenn wir versuchen, und das hat Jesus, glaube ich, genau gewusst, genau so zu sein wie er, das kriegen die meisten zumindest hier nicht hin. Also ich nicht. Und also nicht nur, weil meine Frau gerade nicht da ist, auch wenn sie da ist, nicht. Und das geht nicht. Deshalb heißt Nachfolge auch was anderes. Ich folge Jesus nach, ich bin in seinen Spuren, ich folge ihm nach, ich gehe seinen Weg weiter, ich gehe mit ihm weiter. Aber ich versuche nicht genauso zu sein wie er. Es geht nicht um Nachahmung, es geht nicht darum, dass ich versuche genauso zu sein wie er, perfekt und sündlos zum Beispiel. Nachfolge ist etwas, was uns als Menschen ernst nimmt, was dich ernst nimmt in deiner Person, in deiner Biografie, in deinem Temperament, in den Gaben und Fähigkeiten, die du hast, aber auch mit den Schwächen, die du hast. Nachfolge geht um dich. Es geht darum, wie du Jesus nachfolgst, wie die Beziehung zwischen dir und Jesus aussieht. Und ich habe mal so drei Wörter rausgesucht, die uns so ein bisschen begleiten sollen heute Abend, die ich spannend finde im Bereich zu dem Thema Nachfolge. Da gibt's ganz viel zu sagen und das wird eine Predigt auch sprengen. Aber ich habe drei Wörter rausgesucht, die für mich das in der Bibel ganz gut beschreiben, was Jesus in der Nachfolge versteht. Das ist einmal Aufbruch. Das war schon so praktisch vorgegeben im Titel Aufbruch, Nachfolge. Aufbruch. Das zweite Faszination und das dritte Sehnsucht. Aufbruch, Faszination und Sehnsucht. Das erste, was, wenn man über Nachfolge nachdenkt und in der Bibel da drin guckt, in den Evangelien, wo das Leben mit Jesus beschrieben wurde, wo das mit Nachfolge ganz oft vorkommt, ungefähr 270 Mal geht es darum, dass Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern immer wieder die Aufforderung gibt, ihnen nachzufolgen. Also etwas ganz Zentrales. Und das hat immer etwas damit zu tun, dass man sich bewegt, dass man aufbricht. Das hat etwas damit zu tun, dass man aus dem bisherigen Status, in dem man gelebt hat, etwas verändert. Und das war mal mehr oder weniger ziemlich radikal. Da hat Jesus die Leute aufgefordert, mit ihm zu kommen, direkt aufzubrechen. Wir lesen das an ganz vielen Stellen, zum Beispiel in Lukas 9, da hat Jesus einen jungen Mann angesprochen und er sagt ihm, denn, halt, das muss ich mal gucken, es ging um den Simon Petrus und Jesus hat ihn erst losgeschickt, Fische zu fangen und dann kam Simon Petrus wieder, warf sich vor Jesus nieder und dann sagt Jesus zu ihm, dass er aufstehen soll, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Da zog er das Boot an Land, ließ alles zurück, was er hatte und folgte Jesus. Da verändert sich was. Da geschieht ein Aufbruch bei Simon Petrus. Da ist ein Mann, der Familie hatte, der einen Beruf hatte und der wird aufgefordert, etwas zu verändern. Und das finde ich ganz schön hart. Das finde ich ganz schön herausfordernd. Das passt ganz ehrlich gar nicht so in meine Lebensplanung und mein Lebenskonzept hinein. Und ich glaube auch jetzt nicht, das soll ich imitieren. Ich glaube auch jetzt nicht, genau so geschieht das bei mir oder bei dir. Aber Nachfolge heißt, ich folge Jesus nach. Ich versuche, ihn zu verstehen. Ich versuche, ihn zu hören für mein Leben. Ich versuche, ihm nachzufolgen und zu lernen von ihm. Ich versuche zu verstehen, was er heißt, was er sagt und was er für mein Leben auch möchte. Für Simon Petrus war das damals sehr konkret. Da war das, er ist aufgestanden und er ist mit Jesus mitgegangen. Er ist ihm nachgefolgt, er ist aufgebrochen, hat alles verlassen. Und so ging es ganz vielen. Levi, ein paar Verse weiter, der war Zolleinnehmer. Und Jesus kommt zu ihm und er spricht ihn an. Und dann sagt Jesus zu ihm, komm, folge mir nach. Und Levi ließ alles zurück, stand auf und folgte Jesus. Da verrückt ein Leben. Da verändert sich etwas. Und zwar ganz. Wenn wir über Aufbruch hier reden, dann reden wir davon, dass nicht irgendetwas zusätzlich in unser Leben hineinkommt. Sozusagen, hey, mit Jesus leben, das ist so, da bekommt man noch so ein Sahnehäubchen dazu. So ein Segensstück. Du kannst weiterleben, wie du möchtest. Ja, alles ist gut. Alles, was du machst, ist super. Und jetzt bedeutet das, Jesus nachfolgen, hey, das ist nochmal so ein bisschen extra dazu. Bei den ersten Nachfolgern war das nicht so. Da war das so, die sind aufgestanden und da hat sich etwas verändert. Und es ist dann bei den ersten Christen, als Jesus gestorben, auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist zum Vater und diese Nachfolger den Auftrag von Jesus weitergeführt haben, da war das ganz ähnlich. Ein Aufbruch zur Nachfolge, das war immer etwas, das hat man gemerkt in seinem Lebensablauf. Damals die ersten Christen wurden Zeuge genannt, weil sie Zeugnis gegeben haben für Jesus. Und Zeuge, das klingt für uns so nett, ja, also hey, Zeugnis geben, ja, Zeugnis bekommen in der Schule, Zeugnis geben, erzählt man mal was von Jesus. Und das heißt aber eigentlich Martyrium. Also da geben Leute ganz existenziell ihr Leben für eine Sache. Und bei den ersten Christen war das oft bis in den Tod sogar. Die mussten sogar leiden für ihr Zeugnis. Die mussten, wenn sich da jemand entschieden hat, aufzubrechen für Jesus, dann konnte er oft gar nicht so weiterleben wie bisher. Und uns geht's da sehr, sehr gut. Uns geht's sehr, sehr gut. Hier in Marburg, in Deutschland. Wir können aufbrechen zur Nachfolge und da passiert erstmal gar nichts. Da passiert erstmal gar nichts. Wir können einfach so leben und Jesus nachfolgen und wir können hier in den Gottesdienst gehen und wir können wunderbar sonntags noch in den zweiten Gottesdienst gehen. Das ist wunderbar. Da passiert erstmal nichts. Aber vielleicht ist das auch manchmal das Problem. Vielleicht ist gerade manchmal das Problem, dass da gar nichts passiert. Und dass wir dann ganz irritiert sind, wenn dann ein Kongress ist und ein paar Leute was gegen Christen sagen. Da wissen wir gar nicht, was wir machen sollen. Ups. Hallo? Hey, ich bin Christ und das ist gut so. Also, was wollt ihr denn? Warum sind wir da irritiert? Wir müssten eigentlich irritiert sein, wenn nichts passiert. Wir müssten eigentlich irritiert sein, wenn wir aufbrechen zur Nachfolge und wir leben unser Leben wunderschön. Und wir kommen in Gottesdienst, um noch unser wunderbares Sahnehäubchen abzuholen. Das wunderbar schmeckt, auch so noch ein bisschen vanillig, so mag ich's gern. Ja, manche mögen dann so eine Prise Heiliger Geist, die anderen lieber so ein bisschen Schokostückchen Bibel drin. Aber ansonsten lebe ich mein Leben doch ganz normal. Aufbruch zur Nachfolge heißt eigentlich, ich verlasse meine gewohnten Pfade. Und da war Jesus manchmal ganz schön radikal. Jetzt haben wir gerade zwei gehört, die haben alles stehen lassen. Aber es kamen auch andere zu ihm und wollten ihm nachfolgen. Da war ein reicher junger Mann. Und er kam zu Jesus und der war super moralisch, top, alle Gebote gehalten, so ein richtiger Vorzeige-Christ. Und er sagt das Jesus und Jesus sagt zu ihm, wenn du mir nachfolgen willst, super, verkaufe alles, was du hast. Dann steht in der Bibel, und siehe, er war sehr reich und er ging traurig von dannen. Und jetzt sagen vielleicht manche, Glück gehabt, ich bin nicht so reich. Kommt immer darauf an, mit was man es vergleicht. Ich glaube auch nicht, dass es um bestimmte Währungen ging oder Besitztümer, sondern ich glaube, es ging darum, bin ich bereit, meinen Lebensstil für Jesus zu verändern? Bin ich bereit, tatsächlich aufzubrechen? Bin ich bereit, auf etwas zu verzichten? Das ist interessant, die Geschichte geht nämlich dann weiter. Die Jünger waren nämlich ganz glücklich darüber. Die fanden das gut. Die sind nämlich zu Jesus gegangen und haben gesagt, Jesus, wir haben alles aufgegeben für dich. Und Jesus sagt, hey, das war richtig. Und deshalb bekommt ihr auch einen Platz im Himmel. Oh, da waren die ganz begeistert. Ah, und dann hat Jesus ihnen aber doch noch eine kleine Belehrung mitgegeben und gesagt, seht ihr, und so ist das Reich Gottes. So ist Nachfolge. Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Aufbruch zur Nachfolge heißt, Christsein heißt, dass die Wertmaßstäbe, die oft in dieser Welt zählen, rumgedreht werden. Und wenn ich nachfolge und ich lebe aber einfach so weiter, dann stimmt irgendwas nicht. Der amerikanische Christ und Aktivist Shane Claiborne hat deshalb mal zu Recht den Satz gesagt, vielleicht sind die gefährlichsten Aufenthaltsorte für Christen Komfort und Sicherheit. Vielleicht sind die gefährlichsten Aufenthaltsorte für Christen Komfort und Sicherheit. Und ehrlich, das tut mir weh. Das ärgert mich. Das ärgert mich, weil ich mittlerweile ein paar Dinge habe, die mir ganz schön lieb geworden sind. Und ich denke, hey, wo muss ich wieder neu aufbrechen? Wo sind Dinge in meinem Leben, materielle, aber auch Gewohnheiten, wo ich sage, hey, wenn Jesus das nimmt, wenn ich das aufgeben soll, wenn ich daraus aufbrechen soll, das fällt mir echt schwer. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, Faszination. Aufbruch zur Nachfolge. Warum haben die das aber gemacht? Warum gab es damals bei Jesus Männer und auch Frauen, die tatsächlich alles aufgegeben haben? Ich meine, die ganze Existenz. Warum haben die das gemacht? Warum sind sie diesem Jesus nachgefolgt? Und der Grund liegt, glaube ich, in einer tiefen Faszination. Die waren fasziniert von diesem Jesus. Die haben gespürt, das ist nicht nur irgendeiner der Rabbis. Da gab es Dutzende, die durch die Wüste gerannt sind und gepredigt haben. Und die hatten auch alle Nachfolger. Aber dieser Jesus war anders. Dieser Jesus, der war kraftvoll. Der war nicht einzuschätzen. Und in dieser Nachfolge, das war nicht so, dass da alles super war. Die haben Jesus oft nicht verstanden. Die haben ihn manchmal nicht mal erkannt. Das war nicht so, hey, mit Jesus zu gehen, das ist hier, jetzt ist alles gut. Sondern das war herausfordernd. Und sie waren fasziniert. Sie waren fasziniert von diesem Mann, von dem, was er tut. Was er predigt, obwohl sie es manchmal nicht verstanden haben. Was er getan hat an Wundern. Wie er mit seinen Feinden umgegangen ist, mit seinen Freunden umgegangen ist. Wie liebevoll er sein konnte, wie aggressiv er sein konnte, wie hart er sein konnte. Und wie gerecht er sein konnte. Und sie waren fasziniert davon. Und diese Faszination war nicht nur in den 3 Jahren mit Jesus, sondern auch später, als die ersten Gemeinden gegründet wurden und die Nachfolger langsam Christen genannt wurden, weil sie diesem Christus gefolgt sind. Sie waren fasziniert davon, fasziniert von diesem Glauben, der ihr Leben immer wieder auf den Kopf stellt. Und ich glaube, dass das bei mir manchmal das Problem ist, dass ich diese Widersprüche, die manchmal im Leben Jesu zu sehen sind, die scheinbaren Widersprüche, die in der Bibel zu lesen sind, dass ich das alles harmonisiere. Dass ich mir einen Jesus zurechtzimmere, der mir passt, der in mein Leben passt. Nicht ich muss aufbrechen in die Nachfolge, sondern Jesus muss aufbrechen in mein Leben. Und er wird mein super Lieblings-Jesus, der immer dabei ist und der mir hilft und der für mich da ist. Aber Jesus ist nicht mein und Jesus ist nicht dein super kleiner Plüsch-Jesus, den du mitnehmen kannst und mal wie bei Wer wird Millionär als Glücksbringer irgendwo aufstellen kannst. Ah, ich weiß, wird keiner von euch sagen. Deshalb sage ich, mach das so. Ich bin so. Jesus ist faszinierend. Und Faszination entsteht immer da, wo wir nicht alles kontrollieren können. Faszination ist da, wo auch ein Stück Fremdheit da ist. Und diese Fremdheit ist bei Jesus auch seine Heiligkeit. Jesus war 100% Mensch und 100% Gott. Und das haben seine Nachfolger immer wieder gemerkt. Den konnten sie nicht für sich in Anspruch nehmen. Da war eine Heiligkeit, die von ihm ausgestrahlt ist. Und diese Heiligkeit, die war nicht irgendwie immer nur bequem, sondern die war sehr, sehr herausfordernd. Und sie waren fasziniert von diesem Mann. Und sie waren fasziniert dann später vom Heiligen Geist, der sie begleitet hat und der Wunder geschehen ließ, der sie kraftvoll gemacht hat, der ihren Mängel auch ausgefüllt hat. Sie waren fasziniert von diesem Jesus, von diesem Mann, der sie vorbereitet hat für die Nachfolge, der mit ihnen gegangen ist, der barmherzig war, der sie nicht in die Pfanne gehauen hat, wenn sie Fehler gemacht hat, sondern dessen Liebe stärker war als all ihre Fragen und Zweifel. Die waren fasziniert. Ich bin ja so ein christliches Kind, ne? So christlich sozialisiert, aufgewachsen. Und ich habe festgestellt, dass mir diese Faszination an Jesus manchmal echt verloren geht. Jesus scheint mir so vertraut. Und als Theologe versuche ich dann, alle Widersprüche irgendwie mir hinzuargumentieren. Und das tut mir nicht gut. Und ich merke, wenn mir diese Faszination am Wort Gottes verloren geht, wenn mir die Faszination an Jesus verloren geht, dann komme ich in so einen Alltagstrott rein. Und ich muss wieder neu mich aufmachen, ihn suchen, in die Nachfolge aufbrechen, ihn suchen und ihn an mich heranlassen. Zu sagen, ja, ich will das. Es gab eine Zeit, wo ich Theologie studiert habe, da war ich total frustriert. Irgendwie dachte ich, ach, ich kenne alles und Jesus ist mir so nah und irgendwie ist das auch egal. Und das ist alles gut und das will ich auch, ja, nicht, dass es weggehen soll, aber es war nichts mehr Besonderes. Und ich habe angefangen und ich war fasziniert von anderen Dingen. Fasziniert damals besonders von der Philosophie, von großen Denkern, Existenzialismus, Sartre, Camus. Boah, ich habe das verschlungen und dachte, ja, das ist doch wirklich. Ich hab mit Heidegger gekämpft. Ja. Und war fasziniert davon. Am Ende stand dann so der Satz, das Leben ist ein langsames Sterben und dann der Tod. Dachte ich, naja, faszinierend. Aber nicht so lebensnah, nicht so nachahmenswert, nicht so nachfolgewert. Und ich bin wieder zurückgekommen, habe meine Bibel aufgeschlagen und plötzlich habe ich Leben gelesen. Plötzlich hat sich bei mir was verändert. Ich habe nicht mehr, ich sag mal, mit meinen Kinderaugen die Bibel gelesen, obwohl ich schon lang erwachsen war, sondern ich habe neu entdeckt. Ich habe plötzlich auch mal Sachen stehen lassen. Nicht alles gleich harmonisiert. Nicht alles gleich gesagt, ja, aber für mich gilt das jetzt ja so nicht. Sondern einfach mal gesagt, ja, ich will das mal so nehmen. Ich möchte diese Faszination von Jesus wieder neu spüren. Und das hat mich total gepackt. Und es hat mich gepackt und ich habe diesen Jesus ganz neu kennengelernt. Und ich kann dir das nur mal raten, hey, lass dich da mal drauf ein. Erweitere dein Jesusbild. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal von Jesus fasziniert warst. Ich würde jetzt gerne mit euch eine Minute Stille machen. Eine Minute, wo jeder einfach mal drüber nachdenken kann, hey, wann war ich das letzte Mal von Jesus fasziniert? Wann habe ich mich das letzte Mal eigentlich über Jesus oder über einen Bibeltext so richtig geärgert? Was macht dich an Jesus eigentlich noch neugierig? Vielleicht kannst du eine der Fragen für dich nehmen und einfach mal andenken. Jesus möchte dich faszinieren. Er möchte dich neugierig machen. Er möchte, dass du vielleicht bist manchmal wie so ein kleines Kind, das zu ihm kommt und was wissen will von ihm. Das Sachen manchmal versteht und manchmal nicht versteht. Manchmal sind so Kleinigkeiten. Meine kleine Tochter, die ist 8, die kam heute zu mir. Ich habe gerade telefoniert, da hat eine Bank angerufen und wollte, dass ich da bei denen ein neues Konto aufmache und so. Und ich habe gesagt, nein. Und sie fragt mich dann, wer war das? Sag ich, na, das war eine Bank. Was wollten die? Die wollen ein Konto aufmachen. Und ja, was ist ein Konto? Dann habe ich ihr das erklärt, dass man da Geld einzahlen kann und Zinsen bekommt. Und dann strahlt sie mich an und sagt, Zinsen, das wollte ich schon immer wissen, was Zinsen sind. Weißt du, Papa, aber noch nie hat mir das jemand erklärt. Das ist total einfach. Ich habe es verstanden. Und sie hat mich so angestrahlt und ich dachte so, was ist denn jetzt los? Und das ist sowas Kleines und sowas Unwichtiges. Ja, was sind Zinsen? Also in einer Bankenkrise, ja, mit 381 Milliarden neuen Staatsverschuldungen, was sind da 2,90 € Zinsen von meiner Tochter auf dem Sparkonto? Aber für sie war es ein kleines Stück neue Welt. Für sie war es ein kleines Stück neue Faszination, Neugier auf diese Welt. Und das wünsche ich mir manchmal, dass wir das von Jesus noch haben. Dass wir neugierig sind auf diese Nachfolge. Dass nicht alles Routine ist. Dass wir nicht alles sagen, ja, wir Christen, wir haben ja alle Fragen beantwortet. Das ist super. Und im CT, da sind wir ja noch besser. Ja, und wir haben den Roland und wenn wir es nicht verstehen, er sagt's uns. Ja. Also das ist Wahnsinn. Der hat das Buch ja neu übersetzt. Also, ich glaube, manchmal ist es gut, wieder runterzukommen, zu sagen, hey, Nachfolge heißt, wir sind Schülerinnen und Schüler. Wir sind noch nicht die Meister. Jesus ist der, dem wir nachfolgen. Wir sind noch auf dem Weg. Und da können wir das zugeben, wenn wir was nicht verstehen. Da können wir es zugeben, wenn wir was nicht wissen. Da können wir zugeben, wenn wir zweifeln, ob wir überhaupt noch auf dem richtigen Weg sind. Es geht nicht um Perfektion. Es geht nicht mal um Moral. Es geht um Liebe. Es geht um Beziehung. Es geht darum, diesem Jesus nachzufolgen. Und ich glaube, das spüren wir auch. Das spüren wir oft in unserem Herzen. Und da gibt's etwas, und das kommt jetzt zum dritten Punkt, Sehnsucht. Dass wir eine Sehnsucht haben, eine Sehnsucht nach Leben, eine Sehnsucht nach Jesus. Und das ist da. Das wird manchmal, glaube ich, bei mir zumindest über diese ganze Alltagsroutine wird das verdeckt. Wenn die Aufbrüche manchmal so fehlen, dann wird diese Sehnsucht so immer kleiner, wie so eine Flamme, die noch nicht erstickt ist, aber wo die Luft dünner wird. So die Glaubensflamme, die Nachfolgeflamme. Aber diese Sehnsucht ist da und ich glaube, dass viele Christen diese Sehnsucht in sich haben. Diese Sehnsucht, ja, in dieser Nachfolge zu stehen und das erleben und neugierig zu sein und fasziniert zu sein von diesem Jesus. Was zu erleben mit ihm in dieser Nachfolge. Letztes Jahr war hier in Marburg ein großer Jugendtag und ich war da im Vorbereitungsteam und da ging es auch so ein bisschen um diese Sehnsucht. Da hat der Leiter gefragt, Tobi und die anderen Mitarbeiter, was denkt ihr denn, was wäre so ein Thema für junge Erwachsene zwischen 20 und 30? Ja, wir haben Themen gesammelt und dann gab es ganz viele Vorschläge und habe ich gesagt, so aus Spaß mehr, ich mache jede Wette, wir bieten ein Seminar an, das heißt 7 Schritte zum perfekten Christsein ohne Anstrengung. Und da kommen die meisten Leute. Und da haben die anderen gesagt, Tobi, du willst immer nur provozieren, du hast keine Ahnung. Ey, wir sind ja nicht auf dem Kinderfest oder Teenies, sondern es geht um junge Erwachsene zwischen 20 und 30. Da sage ich, ich mache jede Wette, das ist das topbesuchte Seminar. Also, wir haben das draufgeschrieben, die Anmeldungen kamen. Und wir mussten das Seminar 2-mal machen, weil mit Abstand in jedem Seminar über 90 bis 100 Leute da waren. Und das zeigt so ein bisschen was. Die Sehnsucht, ich möchte mit Jesus leben. Ich möchte das. Ich will Nachfolge. Aber ich glaube, dass wir manchmal menschliche Mittel gebrauchen, dass wir Werte gebrauchen, die zutiefst aus dieser Gesellschaft kommen. Dass wir so ein Ratgeber-Christentum suchen. Ja, 7 Schritte zum Abnehmen, 7 Schritte zum Reichwerden, 7 Schritte für das und das. Manchmal sind es auch 5. Da sind die ganz schnell. Aber das funktioniert nicht. Das funktioniert weder beim Abnehmen, ja, da musst du aufbrechen und irgendwas tun, ja, noch beim Reichwerden, noch beim Christsein. Es funktioniert nicht 7 Schritte. Nachfolge ist was Komplexes. Nachfolge ist kompliziert. Nachfolge ist nicht einfach. Nicht, weil das an für sich nicht einfach ist. Es ist einfach zu erklären. Sondern, weil du nicht einfach bist, weil du komplex bist. Weil du ein Mensch bist, der wunderbar ist. Und manchmal vielleicht auch ein bisschen schwierig. Und deshalb ist es komplex. Weil Jesus dich ernst nimmt. Nachfolge bedeutet, du sollst mündig sein. Du sollst nicht einfach nur imitieren und irgendwas nachmachen, sondern du sollst selbst entscheiden. Du sollst wissen, hey, wo möchte ich denn hin mit diesem Jesus? Was ist er mir wert? Wo möchte ich denn wirklich aufbrechen? Oder wo möchte ich auch sagen, nein, das sind meine Gewohnheiten, das habe ich mir angespart, das ist mir wichtig. Nachfolge ist ein Abenteuer. Nachfolge fasziniert. Und Nachfolge spielt sich immer, ich sag mal so, auf 2 Ebenen ab. Einmal in der Wirklichkeit deiner Welt und einmal in den Verheißungen, die Jesus dir gibt für dein Leben. Und beides gehört zusammen. So wie Jesus Mensch und Gott war, so gehört im Reich Gottes die Wirklichkeit, in der du lebst, genauso dazu wie die Verheißungen, dass Jesus immer mit dir ist, dass er dir Leben in vollem Genüge gibt, dass er wirklich dich heilen möchte, ganzheitlich. Aber beides gehört zusammen. Und ich neige dazu, das je nach Tagesform und Verfassung in eine Richtung aufzulösen. Ja, also manchmal zu Tode betrübt und die Schwerkraft der Wirklichkeit meines Lebens zieht mich nach unten. Ja, der Alltag macht mich fertig, ich kriege meine Termine nicht gebacken, ich streite mich mit meiner Frau, ich brülle mit meinen Kindern, ich bin unmöglich. Und dann kommt jemand und sagt, hey, mit Jesus, das ist Faszination. Und ich denke, du Depp. Deshalb höre ich mir meine Predigten nicht an. Aber dann gibt's auch das andere. Ich bin in einem Gottesdienst. Ich habe meine Zeit mit Jesus und ich spüre ihn und ich bin fasziniert und ich bin neugierig und er regt mich manchmal auf. Ja, was er so will und warum er so krass war manchmal und so herausfordernd. Und das schüttelt mich richtig durch. Und ich denke so, wow, wer ist dieser Jesus? Und ich kenne ihn jetzt schon so lang und manchmal ist er mir so nah, dass ich ihn spüren kann und erleben kann. Und manchmal ist er mir, ehrlich, so fremd, dass ich denke, hey, der ist ganz neu da. Der kommt ganz neu in mein Leben. Aber das ist gut. Das darf so sein. Jesus ist kein Handtaschen-Jesus. Jesus ist nicht das Sahnehäubchen auf unserem Leben. Jesus fordert uns zum Aufbruch auf aus alten Gewohnheiten. Jesus will uns faszinieren und unsere Sehnsucht, die möchte er stillen. Paulus schreibt dazu mal, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, der hilft uns dabei. Der nimmt uns in seine Schule. Und es tut mir leid, auch heute Abend nicht. 7 Schritte oder 5 Schritte oder 3 Schritte und dann ist alles super in deiner Nachfolge. Und in deiner Jesus-Beziehung, ja, nein. Sondern es ist ein Prozess, wo auch Niederlagen dazugehören, wo Zweifel dazugehören, wo Faszination und Neugier wieder neu geweckt werden müssen. Und es ist immer wieder wichtig, dass wir neu aufbrechen und dieses Reich Gottes und diese Jesus-Nachfolge neu entdecken. Zu entdecken, dass die Ersten die Letzten sein werden und die Letzten die Ersten. Das geht mir so leicht von den Lippen, aber das ist so hart, wenn du es selbst erlebst. Wenn Jesus sagt, geben ist seliger als nehmen, das ist ein Zeichen der Nachfolge, dann geht das an mein Geld. Dann geht das an meine Bücher. Dann geht das an das, was ich besitze, ganz konkret. Wenn Jesus sagt, Buße ist stärker als Arroganz und Egoismus. Wenn Jesus sagt, du sollst dich selbst nicht so wichtig nehmen. Wenn Jesus sagt, Nachfolge bedeutet, ich stehe ein für die Ungerechten und Armen. Dann ist das ganz konkret und ganz praktisch in meinem Alltag. Und dann geht es nicht darum, alles auf einmal, sondern geht es darum, dass ich Stück für Stück in dieser Nachfolge, diesem Weg mit diesem Jesus vorangehe, dass ich das entdecke, dass ich mich ärgern lasse, faszinieren lasse, dass ich neugierig werde, dass ich widerspreche und dass ich mich immer wieder neu aufmache, dass ich aufbreche, aufbreche in diese Nachfolge hinein, aufbreche und sage, ja, du hast mich erwählt, Jesus, du hast mich gerettet, du hast mir deinen Heiligen Geist gegeben und ich möchte damit leben und ich möchte wieder neu da aufbrechen und das in Anspruch nehmen, damit leben und darin leben und das spüren und fasziniert sein. Wir wollen das jetzt so ein ganz klein bisschen praktisch werden lassen. Und ich möchte euch anbieten, mal kurz aufzubrechen, wenn ihr wollt, wenn ihr Lust habt dazu, völlig freiwillig. Jeder kann Ja oder Nein sagen. Und zwar haben wir vorne, hier an zwei Stellen und hinten, so kleine Sahnehäubchen gemacht. Ja, wir wollen ja auch ein bisschen Ironie zeigen. Und ihr dürft euch ein Sahnehäubchen abholen, sozusagen aufbrechen und da hinten draufschreiben, was für euch vielleicht dran ist, wo ihr aufbrechen wollt jetzt. Wo ihr sagt, da möchte ich Jesus neu kennenlernen, da möchte ich neu fasziniert von ihm sein, oder das ist mir heute wichtig geworden, oder liebe Zeit, da hat mich dieser blöde Feigs richtig geärgert, da möchte ich widersprechen. Dann brech auf. Nimm das nicht wieder mit und lass es vom morgigen Alltag, der seine Sorgen haben wird, garantiert überrollen, sondern steh jetzt auf. Während dem ersten Lied, das wir jetzt gleich hören, hast du die Möglichkeit, einfach mal so symbolisch, interaktiv aufzubrechen und dir dein persönliches Sahnehäubchen zu nehmen, da drauf zu schreiben, was für dich Nachfolge bedeutet, was für dich dran ist. Und das musst du auch nicht vorlesen, sondern das ist nur für dich und für Jesus und für deine Nachfolge. Ich möchte noch beten. Jesus, danke dafür, dass du damals deine Jünger aufgefordert hast, aufzubrechen, dass du sie fasziniert hast und dass du ihre Sehnsucht gesehen hast. Und danke, dass das heute auch noch uns gilt. Und du siehst, wie mich das fasziniert, wie du bist als Person, als Gott, wie du bist in deiner Art, wie du mit uns Menschen umgehst, so liebevoll, aber manchmal auch ganz schön radikal. Dass du unsere guten Seiten weißt und dich daran freust, aber dass du uns auch heilen willst, da wo Dinge zerbrochen sind. Dass du uns nicht überforderst, sondern dass du mit uns gehst in dieser Nachfolge. Und da, wo wir manchmal vielleicht auch, ja, oder ich so einen Tritt brauche, um wieder neu dich zu sehen, da danke ich dir dafür, dass dein Heiliger Geist auch diese Sachen für mich macht. Danke dafür, dass du da bist. Amen.